Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Was würdet ihr mit 1 Million Pfund machen? Diese Frage kann man sich seit vergangenem Montag getrost stellen, denn die PDC hat unter anderem bekannt gegeben, dass der kommende Weltmeister 1 Million Pfund erhält. Das ist unser Top-Thema bei Shortleg Kompakt, dem Daten.de-Podcast, präsentiert von Bulls. Und weil es wieder relativ viel war in der letzten Woche, wollen wir gleich loslegen. Mein Name ist Kevin Barth, mit dabei heute mein geschätzter Kollege Moritz Kätner. Grüß dich.
Ja, und um mir Harmonie zu verbreiten, würde ich diese 1 Million natürlich unter alle treuen Shortleg-Hörer verteilen. Grüße in die Runde.
Oh, ja, ist ja dann in Euro noch mal ein bisschen mehr, ne? Also, aber wir gehen direkt rein. Die PDC-WM wird zukünftig mit 128 Spielern stattfinden. Das ist jetzt offiziell durch diesen Preisgeldregen auch bestätigt worden. Die PDC schüttet insgesamt 7 Millionen Pfund mehr aus in der kommenden Saison und davon 1 Million für den Weltmeister, das ist das Doppelte von jetzt, 400.000 Pfund für den Finalisten, auch das Doppelte der bisherigen Prämie und wer sich für die WM qualifiziert, ohne einen Dart geworfen zu haben, wird in Zukunft 15.000 Pfund sicher haben. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, Moritz, wo wollen wir ansetzen? Vielleicht erstmal Gedanken dazu oder gibt es was anderes, was dir da mehr auf der Seele brennt?
Oh, mir brennt so viel auf der Seele bei dem Thema, aber wir können, glaube ich, mit diesen 25 Millionen insgesamt mal anfangen und erstmal in den Raum werfen, dass das natürlich Wahnsinn ist. Also mal eben von jetzt auf gleich zu merken, dass der Dartsport so populär geworden ist, der viel zitierte Luke-Littler-Effekt, dass man mal eben 40% über die gesamte Tour von jetzt auf gleich mehr verteilen kann. Klar ist das auch das Ergebnis jahrelanger TV-Deals, wie sie dann beschlossen werden, oder Sponsorendeals für bestimmte Turniere. Aber dass man diesen Schritt jetzt erstmal hat, da kann man ja erstmal per se nichts Schlechtes dran finden. Wir sind dann ja schon dann eher im Detail gefragt, um die Löcher reinzubohren. Und ja, ich finde, es gibt so ein paar Themen, über die wir, finde ich, ein bisschen zu viel geredet. Ein anderes Thema vielleicht wenig. Also so Antrittsprämien ist so ein Riesenthema, was die Runde wieder macht, warum man es nicht geschafft hat, in diesem Riesenpool Antrittsprämien zu verteilen. Also ist ein Thema, was für mich
auch... Auf der Pro-Tour für Players, genau. Championship-Turniere zum Beispiel.
Also, wenn wir ganz klein anfangen, da ich mir dann denke, so, ja, also... Es gibt verschiedene Argumente für mich, sowohl dafür, dagegen. Also ich wechsle aktuell auch stündlich meine Meinung zu dem Thema. Aber es ist halt schon so ein Thema, solange die Preisgelder in den frühen Runden danach ja in Ordnung sind, finde ich, ist es schon mathematisch ein Thema, dass man sagt, reicht doch dann auch aus. Auch das Gegenargument, dass viele Topspieler ja die Turniere auslassen, sprich auch Nachrücker von der Challenge-Tour. Auch jede Eintagsfliege von der Q-School wird mitfinanziert. Könnte man natürlich auch sagen, die kriegen dann auch den Pool an Geld, den ein Tourcard-Holder ja auch gerne hätte. Und einem Gegenargument, dem ich jetzt nicht so ganz zustimmen kann, ist so dieses Thema, eine Tourkarte ist ja nur eine Karte der Möglichkeiten und nicht eine Karte der Garantien, wie sich Paul Nicholson ausgedrückt hat.
Sie nimmt ja auch Möglichkeiten.
Das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo du gerne einsteigst, ja.
Sie nimmt dir ja auch Möglichkeiten. Also du bist ja auf eine bestimmte Turnierform begrenzt und kannst ja nicht einfach WDF oder was weiß ich was spielen. Also ich glaube, wenn es Antrittsprämien gegeben hätte, dann wäre das natürlich Geld gewesen, was nicht in der Rangliste zählt. Also ich glaube, das hätte man schon ganz klar so machen müssen. Ich finde, es gibt dann auch andere Dinge, die man sich fragen kann. Ne? Die WM, die diesen unglaublichen Boost kriegt, ne? Wo man dann schon auch sagen kann, okay, das nächstgrößere Turnier ist dann rankingmäßig das World Matchplay. Da kriegt der Sieger 225.000, was halt ein Viertel davon ist. Also die WM wird nochmal auf einen höheren Sockel gestellt. Auch da kann man sich natürlich fragen, ist das too much? Und auf der anderen Seite weiß man natürlich auch, dass wenn man an die Öffentlichkeit geht und sagt, wir schütten ab sofort 1 Million für den Weltmeister aus, dass das dem Turnier, was ohnehin schon den größten Stellenwert hat, vielleicht noch einen größeren Push gibt. Also ich merke das dann immer, wenn mich mein Papa auf solche Sachen anspricht und das irgendwo gelesen hat. Na, der hat mich letztens auf Mervyn King angesprochen, da war ich überrascht. wie der nicht mit Geld umgehen kann. Und jetzt hat er mich auf sowas angesprochen. Also das wirkt schon jetzt.
Ja, das ist auch das Thema, an dem ich mich am meisten störe, vielleicht so diese 500.000 extra für den Weltmeister sind ja auch so ein Boost. Das sind ja jetzt nicht die Spieler, die am Hungertuch nagen. Und es ist halt die Frage, ja, hat es aber einen Humphries, einen Littler für die Publicity, die sie dem Sport bereiten, vielleicht einfach verdient, diesen Riesenpott einmal absahen zu dürfen? Oder wir haben ja in den letzten Jahren jetzt nicht wirklich ganz große Überraschungen bei der WM-Verteilung gesehen. Dann denke ich auch, ja, ist das in Ordnung? Andererseits, wir können natürlich diese 500.000 extra einfach in die Tour verteilen. Ich habe es mal runtergerechnet, das wären genau 250 Pfund ungefähr für jede Players Championship Antrittsprämie. Genau diese 500.000 Pfund mal runtergebrochen auf 64 mal 250 Pfund und dann, ne, verteilt an alle. Also da frage ich mich halt schon so diese Verteilung, die ja eh zugunsten der Top 16 in den vergangenen Jahren über Regeländerungen gegangen ist, muss, finde ich, an dieser Stelle hätte nicht sein müssen. Also ich war sowieso überrascht, dass das vor ein paar Wochen schon so ausgemachte Sache war. So, oh jo, die PDC will damit unbedingt vorpreschen. Der Weltmeister kriegt 1 Million und das ist die große Nummer. Weiß ich nicht, ob das der große Ankerpunkt sein muss, wenn man halt eher mal an die Leute denkt, die vielleicht die zukünftigen Weltmeister werden wollen und die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, das zu werden, weil sie sich das Profitum nicht leisten können. Ich glaube, da sind wir ja beide ja schon dafür. Irgendwie
Ja.
128 Tourkarten sollte auch bedeuten, können die Profi sein? Ja, ich weiß, nicht jeder muss mitfinanziert werden. Ich finde auch, darüber sollte man auch reden, so Preisgelder in Runde 2, Runde 3 pro Tour sind auch gut hochgegangen. Also
Genau das
2.500
wäre
für
mein
dritte
nächster
Runde.
Punkt gewesen.
Also 2.500 für dritte Runde statt 1.500, auch auf der European Tour 2.000 Pfund statt 1.250. Das sind zwei schon echt massive Anker und ich habe mal so ein Rechenbeispiel nochmal mitgebracht. Auch die WM-Erweiterung selbst ist ja ein Riesenboost. Du hast die 15.000 eben genannt. Also wenn man überlegt, bei den jetzigen Weltmeisterschaften kommen vielleicht 70 Spieler von der Tour, also 64 sowieso und dann noch ein paar so PDPA und Development Tour und Schlag mich tot. Das werden ja bei der Erweiterung sollten es wenigstens 80 werden, also 32 plus
Ja,
48 oder irgend so eine
so
Verteilung.
ähnlich,
Ja,
ja.
und die 48
Und
der Pro Tour, das möchte ich jetzt gerade so einmal vortragen, die 48 der Pro Tour, die hatte so im letzten Jahr, glaube ich, 20.000 an Preisgeld gesammelt. Wenn man jetzt so die Preisgelderhöhung da mal mit reinschlägt und noch ein paar Turniere mehr, die es ja ab diesem Jahr sind, ja, reden wir über 30.000 plus 15.000 bei der WM. Dann kommen wir mit 40, 50.000 auch in dem Bereich, wo sich die Top 80 den Sport leisten kann und wo vielleicht die PDC auch gerade ganz gut daran tut, so in diesem Bereich der Weltrangliste zu schauen, 70, 80, 90. Du musst nicht den Platz 120 sein Tourleben ermöglichen, der es vielleicht nie schaffen wird, dir dann als TV-Gesicht mal etwas zu generieren. Aber so die 70, 80, 90, die vielleicht den Sprung nie schaffen, weil sie es sich nie leisten können, voll auf Profi zu gehen. Die abzuholen, finde ich, tut man mit der Regeländerung jetzt schon oder mit der Art, wie man die Preisgelder erhöht. Und das, finde ich, kann man dann auch bei den Kritiken, die wir auch sicher finden werden, auch mal positiv herausheben, ja.
Du hast ja auch die Tatsache, dass es jetzt zwar noch nicht zu 100% bestätigt ist, aber sehr danach aussieht, dass niemand bei der WM mehr Freilose hat. Also das, was die Profis übers Jahr über schützt, das scheint bei der WM nicht zu gelten. Also da kann dann jeder der Top 16 auch in der ersten Runde rausgehen. Andererseits liest man dann halt auch, ne, bei vielen anderen Turnieren gibt es entsprechende Boosts. Ja, jedes Turnier hat was bekommen oben dann auch. Also jetzt bis auf, ne, bis auf Players Championships, wo der Sieger ja tatsächlich gar keinen Boost dazu bekommt. Da kann man ja anfangen. World Matchplay habe ich eben erwähnt. Grand Slam kriegt jetzt 200.000. Grand Prix, Players Championship Finals, European Championship und UK Open. Da kann man dann jetzt zwischen 120.000 und 150.000 als Sieger kriegen. Und die Spanne zum Zweitplatzierten ist dann immer mehr als 50% und so weiter. Und wenn man jetzt nochmal mitbekommt, Grand Slam of Darts, der wird auf 48 Spieler aufgestockt im nächsten Jahr, wo viele dann auch sagen, ja, da werden sie schon einen Weg finden, dass die Top 16 dann da dabei sind und es nicht mehr auf Resultate, Finalteilnahmen, Turniersiege ankommt. Fragezeichen. Beim Grand Slam stört mich viel mehr, dass die jetzt tatsächlich 16 Dreiergruppen machen,
Ja.
weil was anderes gibt ja jetzt diese Preisgeldstruktur nicht her. Also da kann doch, also ich frage mich immer, wie sowas entsteht, ne? Ist genauso wie, dass da ganz genau die geraden Beträge rauskommen müssen. So. Ja, jetzt knobelt einer so lange, bis wir dann auf 1 Million kommen oder auf 500.000 kommen. Und ob das dann logisch ist oder nicht, das ist dann wieder zweitrangig. Und beim Grand Slam, ja, 16 Dreiergruppen, in der Hälfte der Gruppen wird sich im Kreis geschlagen, dann brauchst du einen Sieg, um in die nächste Runde zu kommen. Das weiß ich nicht so richtig, ob ich das cool finde.
Nee, das hatten wir auch bei der Junioren-WM schon, wo das auch dann da total komisch war, dass nur der Gruppenerste
Ja.
in der Vierergruppe, damit wurde es dann gelöst und ja, finde ich total unglücklich und das mit den geraden Summen, damit können wir es vielleicht auch gut rund machen, das Thema insgesamt. Das finde ich auch total lustig. Also, wir hatten so das Thema, warum werden 15.000 pro Event so verteilt, dass der Sieger 2.500 kriegt und der Finalist 1.000? Also, das ist so Development Tour, Challenge Tour in diesem Jahr. Ab dem nächsten Jahr wird es die Women Series sein, wo das so sein wird. Ich mich dann immer gefragt habe, so warum jetzt 2.500 zu 1.000 Pfund? Du spielst 8 Spiele und im 9. Spiel geht es dann nochmal darum, ob sich dein Preisgeld verdoppelt. So, man sich auch fragt, hä, wo kommt das her? Und das habe ich noch nie verstanden. Jetzt auch bei der Development Tour Challenge Tour kommen jetzt auch nochmal für den Sieger 500 Pfund drauf, wo ich mir dachte, ach, genau die hätte man sich ja eigentlich klemmen können. Genauso auf der European Tour. Finalist geht endlich auf 15.000 hoch. Ja, und dann gibt man dem Sieger statt 30 35. Das sind auch so 5.000 Pfund, die für mich irgendwie übrig sind. Wo ich mir denke, bei 14 oder dann 15 European Tour Events vielleicht, ja, das sind 75.000 Pfund, die man durchaus woanders hätte verteilen können. Aber ja, dann wäre man nicht
Ja.
auf genau 230.000 gekommen und hätte auf diese unrunde und ich finde eigentlich schönere Summe von 225.000 kommen müssen. Aber so ist es nun mal.
Ja, nun, also, ich meine, es ist ja auch schön, dass die Secondary Tours was abbekommen, ne? Dass es mehr gibt bei den angesprochenen Women's Series Challenge Tour, Development Tour. Und es ist ja auch nochmal im Kleingedruckten gestanden, dass auch für die Affiliate-Tours auf der ganzen Welt irgendwie noch was rausspringt, ohne das genauer zu erwähnen. Ich meine,
Aber irgendwas
natürlich hat.
50% mehr. Also ich, was ich bisher gelesen habe, ist, das finde ich massiv. Also einmal die Chance der internationalen Qualifier WM plus nochmal
Ja,
50%
ja,
Funding in alle
ja.
Richtungen, spricht schon nochmal eine Sprache für diese globalen Touren.
Ja, aber ich meine, es ist natürlich jetzt nach wie vor so dieses, okay. Danke für die Info, dass die WM aufgestockt ist. Aber wie sieht das denn jetzt aus? Wie sehen denn jetzt die 32 zusätzlichen Qualifier aus? Wo, wie, was? Warum kann man das nicht in einem Abwasch erledigen?
Dann wäre es nicht die
Naja.
PDC, mein Lieber. Und vor
Nee,
allen Dingen,
dann
es ist
wäre
ja
es
auch so,
nicht.
man weiß nicht, wofür spielt man jetzt gerade. Spiele ich auf der Pro Tour,
Ja.
um Platz 32 zu werden oder Platz 48? Was wird mir reichen? Also auch ein Spieler wieder, der an Platz 80 steht, sich überlegt, ja, kann ich dieses eine Players Championship Wochenende oder, sag ich mal, die Wochenanfang aussetzen? Oder sage ich,
Ja.
komm, ich nehme mir nochmal irgendwie irgendwelche Überstunden Sonderurlaube rein, damit ich jetzt alle Players Championship spielen kann? Damit ich dann vielleicht die 48 bin, ja,
Ich muss da
schwierig.
an Rusty Rodriguez denken, ne? Der ja bei uns auch im Podcast gesagt hat, ich muss da mal gucken, wo ich
Ja.
stehe, wenn ich all meine Urlaubstage aufgebraucht habe. Und wenn der jetzt schon wüsste, was Sache ist, um zur WM zu kommen, dann wird vielleicht die Entscheidung ganz anders aussehen.
Genau das meine ich, ne? Schaut auf die Platz
Ja.
80 bis 90 ungefähr, die vielleicht, wenn sie dann auch mal ein paar Mal mehr Bühne spielen dürfen, die vielleicht euch später ja als TV-Zugpferde zur Verfügung stehen. Ich finde, die verliert man ein bisschen, wenn man nur auf Top 16, nur auf Top 32 guckt. Dann stechen da vielleicht ein, zwei immer wieder empor, aber nicht in diesen gesunden, langsamen Entwicklungen, wie man sie vielleicht auch bei einem Humphries über Jahre erst sehen musste, bis er zu dem Weltmeister geworden ist, der ja jetzt als Nummer 1 aktuell auch nicht wegzudenken ist.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, über das man eigentlich irgendwie einen ganz langen Podcast machen könnte. Wir haben versucht, hier einen Schwerpunkt zu setzen, werden bestimmt im Laufe des Jahres noch ein paar Mal darauf zurückkommen, weil die PDC uns ja nur mit Häppchen füttert. Und jetzt hat sie ein großes Ein großes Stück hat sie uns hingeworfen. Das haben wir jetzt gefressen. Da wird noch überall diskutiert. Da interessiert uns natürlich auch die Meinung der Community. Das kann man zum Beispiel bei uns im daten.de-Forum tun. Ja, Moritz, ich glaube, wir gucken uns, das Rad dreht sich ja auch sportlich weiter in dieser Woche. Wir schauen auf die Pro Tour, auf Players Championship Turniere, die gespielt wurden am Montag und Dienstag in Leicester, die Players Championships 9 und 10. Nummer 9 gewinnt Gavin Price, schlägt Ian White mit 8 zu 4, spielt zuvor unter anderem dreimal dreistellig und da dann einmal 114,36. Und es ist sein zweiter Titel in diesem Jahr auf der Pro Tour. Also da gibt uns jemand doch einiges, was wir letztes Jahr vermisst haben, oder?
Und ich habe nochmal geguckt im letzten Jahr, Pro Tour, Platz 5 der Averages. In diesem Jahr Platz 5 der Averages. Und trotzdem sieht man ja sofort, wie unterschiedlich bei fast identischer Leistung, zumindest auf dem Papier, so ein Jahr dann wirken kann. Jetzt hat er zwei Titel aus 8 Events, schon zwei Premier League-Abende gewonnen. Und das alles halt mit einer Art und Weise, wo man merkt, Price bedeutet etwas. Der hat Bock, diese Turniere zu spielen. Der hat auch beim letzten Titel oder jetzt auch bei diesem nochmal gesagt, so ja, ich will jetzt hier diese Ranking Points erstmal sammeln. Also Fokus auf die Pro Tour. Das von jemandem zu hören, der Weltmeister geworden ist, der Nummer 1 der Welt war und der jetzt sagt, ja, Fokus auf die Pro Tour und da will ich jetzt erstmal meine Ranglistenpunkte sammeln, ist erstmal eine völlig erstaunliche Aussage, spricht aber viel dafür, dass Price da auch aktuell Bock drauf hat. Und so merkt man dann, dass obwohl man auf dem Papier ähnliche Leistungen sieht, ganz andere Ergebnisse bei rauskommen können, wenn man ja eine scheinbar andere Herangehensweise hat. Und die 110 plus Averages, dieses 7 zu 0 gegen Brandon Dolan, das hätte ich mir auch durchaus rausgehoben. Also Price schon das vierte Mal in diesem Jahr, dass er auf der Floor Tour 110 plus spielt. Ich glaube, es gibt keinen anderen, der mehr als einmal 110 plus gespielt hat. Es ist dann schon auch wieder mal ein Qualitätszeichen und ja, echt gute Chancen auf die Premier League Playoffs auf der Pro Tour von mit dabei. Das sind doch gute Zeichen bei ihm.
Und du hast eben Brandon Dolan angesprochen, der kam ins Halbfinale, genauso wie Cameron Menzies. Und Ian White haut Luke Littler raus mit 106er Average und erreicht sein erstes Finale seit über 5 Jahren. Hatte 2020 das allerletzte Turnier vor der Covid-Pause gewonnen. Und ja, das erinnerte zwischendurch schon an den ja, überragenden Floorspieler vergangener Zeiten.
Ja, ich meine, sicher war da auch irgendwie dreimal was unter 90 dabei, aber allein dieses
Ja.
Spiel gegen Luke Littler, wo kein einziges Leg dieser 11 Legs in über 15 Darts beschritten wird und dann packt er eben die Decider nochmal einen 12 Darter aus, wo auch der Druck da war. Also Littler steht selbst irgendwie bei 102, Rest nach 9 und Ian White, der dann um die Ecke kommt und sich mit einer 180 auf 46 stellt, die dann in drei Darts ausmachen kann. Also das ist schon erstaunlich gewesen. Du hast eben schon dieses letzte Turnier vor Corona gesagt. Also er war 2019 die Nummer 6 im Players Championship Ranking. Davor ja auch schon mal als
Nummer
topgesetzter
eins.
Spieler in die Players
Ja.
Championship Finals gegangen. Also es gab Zeiten, da war Ian White auf dem Floor fast unbezwingbar. Und ja, ich würde auch sagen, totgesagte leben länger. 54 Jahre alt ist er mittlerweile. Also sah er mit seinen grauen Haaren sicherlich immer wie einer der Älteren aus. Mittlerweile ist er es dann auch, aber das hindert nicht an guter Leistung.
Nein. Aus deutscher Sicht Max Hopp, der einzige auch deutschsprachige unter den letzten 32 gewinnt zweimal im Decider und auch gegen Sebastian Białecki war mehr drin, aber eine Entwicklung, die schon auffällt.
Ja, ich finde, er sammelt halt irgendwie sein Preisgeld so zusammen. Es ist auch bei der Q-School so, hat man, glaube ich, gesehen, dass Max jetzt nicht sofort Bäume ausreißen wird. Und jetzt ist vielleicht dieses Spiel auch nicht unbedingt das, was man sich so rausgreifen kann, aber auch in der ersten Runde gegen den Schweden Lukas, ja, da überlebt er ja schon mal drei Match-Darts, checkt dann aber 100 Punkte in zwei Darts weg. Also das sind dann so Momente, wo er dann auch im Decider mal eine Nervenstärke zeigt, wo man auch sagen muss, klar, die Match-Darts gegen ihn, die können auch reingehen. Und er ist aber dann halt trotzdem da, muss auch gegen Darius Labanauskas ein 4-0 wieder abgeben oder wird dann zu einem 4-4, wo Labanauskas auch zweimal 130 checkt und ja, am Ende reicht auch da ein 21-Darter. Also es sind nicht die Bäume, die ausgerissen werden, aber Max tut aktuell genug, ist irgendwie stabil, hat schafft so ein paar Momente im nächsten Event ja vielleicht interessanter. Da ist dann auch mal so ein 99er Schnitt dabei und dann schlägt man plötzlich Dave Chisnall klar und deutlich. Also da sind schon
Ja.
Zeichen da bei Max, wo ich auch sage, der kommt wieder an auf der Tour, hat vielleicht auch bei den Losungen gerade ein gutes Händchen, dass er sagt, da kriege ich auch die Gegner, die ich dann auch mal ein, zwei Spiele schlagen kann. Aber ja, ist noch nicht konstant sicherlich, aber
Ja.
geht auf die richtige Richtung.
Ja, und dann fünf Deutschsprachige in Runde zwei. Nico Springer, der verliert trotz eines 109er Averages gegen Gary Anderson. Lukas Wenig verspielt eine 5:3-Führung. Dann hatten wir noch Martin Schindler, Maximilian Jawinski und Stefan Belmont. Ich glaube, wir müssen jetzt die Erstrundenniederlagen nicht unbedingt im Detail besprechen. Sieben Deutschsprachige sind da nicht über die erste Runde hinausgekommen.
Ja.
Und dann,
Kann vielleicht
glaube ich,
sagen,
machen
so
wir den
Gabel
Sprung.
Clemens würde ich vielleicht nochmal
Ja.
nennen, 106er Schnitt von Van Duivenbode und bei Flo Hempel muss man vielleicht auch sagen, ja, bitter, dass Dimitri Vandenberg gegen ihn zu seinem ersten Sieg auf dem Floor kommt. Habe ich auch erst dann irgendwo durch Zufall gelesen, dass der auch noch gar keinen Sieg bei Players Championships in diesem Jahr hatte.
Ja.
Ausgerechnet gegen Flo war es dann soweit.
Ja, das stimmt natürlich. Also rüber zu Players Championship Nummer 10. Die gewinnt Josh Rock. Der schlägt Cameron Menzies mit 8:4. Vierter Titel auf dem Floor für den Nordiren. Höchster Average von ihm, 110,34. Schlägt nacheinander Belmont, Pietrzko und Schindler. Und immer 95, 96 war, glaube ich, das Schlechteste, was er an dem Tag gespielt hat. Also auch bei dem hat man so das Gefühl, der bringt sich in Position für die höheren Regale.
Ja, ist ja auch ein Spieler, der manchmal sicherlich auch dann unterm Radar fliegt, weil er eben jetzt noch kein großes Major-Finale oder so hat. Aber was er auf der Pro-Tour für Konstanz abliefert, das ist bei Josh Rock wirklich extrem auffällig. Und ja, ist dann klar, dass gegen die Deutschen viele Dinge gelungen sind. Gegen Martin war es irgendwie eine 128, eine 150, die er zum 12er checkt. Gegen Ricardo eine 140, eine 124. Also der hat wirklich einige Checkouts. Dann auch immer zu 12 Dart-Breaks ausgepackt. Das war dann schon auch stark von Josh Rock. Kniffliges Halbfinale sicherlich gegen Scott Williams. Checkt dann eine 143 dann zum 5 zu 5. Also ist schon ein Spieler, wo, ja, wenn es klickt, dann kann auch sehr viel funktionieren. Ist halt immer die Frage so, drei klare Darts auf Doppel und dann kommt noch mal so ein zusätzlicher Druck auf. Das ist etwas, wo er sicherlich noch reifen muss, wo man auch nicht vergessen darf, Josh Rock ist immer noch verdammt jung, also einer aus der nach 2000er geboren Riege. Und ja, deswegen dafür, dass er wirklich jedes Jahr mittlerweile seine Prototitel einsammelt, bin ich echt gespannt, wann vielleicht mal bei Major wirklich der Knopf aufgeht.
Ja, Cameron Menzies setzt seinen Trend fort, seinen starken Tag davor Halbfinale, dann spielt er sich ins Endspiel. Halbfinale für Michael Smith mal wieder ein besseres Resultat für ihn. Scott Williams, von dem haben wir auch länger nichts in der Richtung gehört. Viertelfinale unter anderem für Barney. Auch Luke Littler im Viertelfinale gewesen, verliert hier gegen Scott Williams. Ja, und da müssen wir natürlich noch über Martin Schindler sprechen. Spielt 108,25 an diesem Tag, 103,69, 100,88, 100,53. Also das war schon, wirkte für mich schon so, dass jetzt auch dieser Titel zuletzt wieder irgendwie ein bisschen was freigesetzt hat, was wir
Das
hier gesehen haben.
erinnert mich an seinen ersten European Tour-Titel, wo er, glaube ich, die nächsten
Ja.
beiden European Tour-Events direkt hintereinander, zack, 110, 110. Ich glaube, mit dem einen 110 hat er dann ja sogar gegen Rob Cross verloren. Aber wo man auch gemerkt hat, so nach dem Triumph in Riesa ist, ja, hat sich da nochmal was freigesetzt. Und eigentlich ist es ja hier auch wieder erstaunlich, ne? Players Championship 8, vielleicht den schlechtesten Weg, den ein Players Championship-Sieger jemals hatte, so von dem, was die Gegner gegen ihn geworfen haben. Martin musste nie sein Top-Level spielen. Und jetzt hier vier Siege hintereinander dreistellig, habe ich, glaube ich, auch noch nicht von einem deutschen Spieler gesehen. Bin ich auch ehrlich. Also, das weiß ich nicht, kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, dass es das schon mal bei einer Players
Ja.
Championship gegeben hat. Und ja, wie gesagt, das ist für mich so die Parallele zu seinem ersten European Tour. Triumph und eine weitere European Tour Parallele ist dann wieder das Spiel gegen Gary Anderson, wo er auch kürzlich eine knappe Decider-Niederlage mit einer guten Leistung stand. Und eigentlich auch ein bisschen Déjà-vu, wo er hier 4 zu 5 per Break in Rückstand gerät. Ja, und dann stellt er sich nach 9 Darts auf 4 Rest und im Decider dann auf 87 nach 9 Darts. Und trotzdem muss er, glaube ich, in beiden Legs jeweils Matchstarts überstehen. Anderson checkt fast 121 im 10. Leg und dann im letzten überwirft er nochmal 65 Punkte. Also, ja, Martin damit im 14. Data dann zum Sieg bei eigenem Anwurf. Das wäre dann schon echt bitter gewesen sonst. Und ja, echt stark, dass er das, also da redet man noch viel drüber, was, wie verarbeitet man auch das auf der European Tour dann? Ja, genau so. 109er Schnitt und diesmal ziehe ich mir den Sieg.
Absolut, ja. Bisschen Tendenz nach oben in dem Fall dann auch Ricardo Pietrzko spielt immer über 90, einmal sogar fast 99 und schlägt unter anderem Johnny Clayton. Letzte 32 für Gabriel Clemens spielt wieder mal eine 106, was wir in letzter Zeit häufiger gesehen haben. Und Stefan Belmont auch in dieser Runde, Runde 3, schlägt zum Beispiel Nathan Aspinall. Weiß nicht, ob du irgendwo an der Stelle einhaken willst. Ich wollte fast sagen, einfach buzzern.
Ja, bei Gaga vielleicht gleich noch was, weil das passt zu den European Tour Qualifiers, die dann ja am
Okay.
Mittwoch noch waren.
Dann erzähle ich noch, dass Max Hopp mit diesem einen angesprochenen Spiel mit hoch 90 die letzten 64 erreicht, da dann halt auf 83 wieder abstürzt. Mensur Suljovic verliert trotz 100er Average gegen Gary Anderson und Rusty Jake, der von 103 auf 84 runtersegelt, aber sie nehmen alle das Preisgeld für die zweite Runde mit. Ansonsten gab es natürlich dann auch deutschsprachige Spieler, die gerade deutsche Spieler, die in der ersten Runde hängen geblieben sind. Maximilian Jawinski verliert trotz 105er Average gegen Noppert. Und Leon Weber zum 9. Mal nacheinander ohne Preisgeld. Eine Tendenz, bei der ich mich dann frage, okay, wann beginnt da die Frustration einzusetzen? Aber andererseits hat er ja heute auch was Positives hingekriegt noch. Also ist jetzt die Frage, wiefern man das diskutieren muss, müssen wir auch nicht.
Das Lustige ist, ich habe es mir auch aufgeschrieben, groß, weil ich würde Leon Weber echt als positiv hervorheben wollen, trotz 9 Niederlagen in Serie, weil du hast eben angesprochen, heute dann noch die Quali für den European Darts Grand Prix in Sindelfingen geschafft. Vielleicht kann man das jetzt einmal kurz ja so als Block
Genau,
hier
wir hatten,
reinwerfen.
also ich kann zumindest sagen, ich habe nicht alles gesehen, aber ich kann zumindest sagen, dass sich Nico Springer für Graz-Bremstetten qualifiziert hat und dass wir dann gleich drei Deutsche in Sindelfingen dabei haben, den angesprochenen Leon Weber, Gabriel Clemens und Max Hopp. Und die weiteren Informationen bekommen Sie jetzt von Moritz Käthner.
Ja, so ist es. Nathan Rafferty ist, glaube ich, der Einzige, der die Doppelquali gepackt hat, nämlich für Graz und Sindelfingen. Und dann, ja, kann man die Namen hier nochmal nennen. Barry van Peer, Karel Sedlacek, Ian White, Mickey Menzel, Chris Landmann, Matt Campbell, Willie O'Connor und Tom Bissell, also der neue Tourcard-Holder, die große Unbekannte aus der Q-School, ist dann hier auch dann mal auf der European Tour mit am Start. Und in Sindelfingen sind die Namen dann schon ein bisschen klangvoller. Also Connor Scott, Dirk van Duivenbode, Christoph Ratajski, Bradley Brooks, Nils Sonnefeld, Callan Ritz, das sind noch die Spieler, die dabei sind. Und ja, um den, was noch ganz lustig ist, ein Randinfo, Madas Rasma, der hat am Qualifier für Sindelfing teilgenommen, wollte aber auch am Qualifier für Graz teilnehmen, obwohl er schon in Runde 1 für Graz gesetzt war. Also der kam da an und hat dann gefragt, so, Helfer, Jungs, warum bin ich nicht im Turnier? Ich habe mich doch angemeldet. Und ja, haben die mir erstmal gesagt, ja, guck doch mal hier, du bist doch schon qualifiziert. War dann noch eine ganz lustige Randnotiz vom Qualifier, aber besser einmal zu oft da sein als einmal zu wenig, sage ich dann nur. Ja, und wie gesagt, bei Leon Weber muss ich echt sagen, wenn ich mir die Spiele auch so angucke, ich finde, Leon Weber hat noch kein wirklich schlechtes Spiel auf der Tour gemacht. Also der hat ein einziges Spiel unter 85 und das war sein einziger Sieg in seinem ersten Spiel gegen Danny Oldecalter. Und ansonsten spielt er einen Schnitt von 91. Du hast einen Kevin Dutz, der spielt 90,5 und hat schon viermal das Viertelfinale erreicht, so für eine Perspektive. Und dann zu sagen, das juckt mich jetzt nicht und ich spiele jetzt hier einen European Tour Qualifier, in dem ich, glaube ich, der hat, glaube ich, dreimal über 95 gespielt in Serie, dass ihr das, dass du das so verpacken kannst, dass du ja 5 Blöcke lang Scheiße bekommst, Scheiße frisst und dann sagst, jo, ich spiele trotzdem weiter und spiele mich mit dreimal hohe 90 in European Tour Event rein. Also finde ich bockstark. Gefällt mir auch, dass dann wirklich so eine stabile Entwicklung da ist, dass du sagst, ich spiele mein Spiel und dann sind die Auslosungen halt gerade nicht da, da ist das Spielglück nicht da. Aber bin echt gespannt, wie du schon sagst, dass er sich nicht davon unterkriegen lässt, hoffentlich. Und sehe da auch leistungstechnisch nochmal einen Anstieg im Vergleich zum letzten Jahr. Und der macht mir sehr viel Hoffnung.
Ja, interessant. Wir sehen ja vieles, was, jetzt weiß ich nicht, ob du noch Gabriel Clemens noch erwähnen möchtest oder ob du,
Auch
also
sehr
wie du
starkes
gemeint
Niveau
hast, du willst.
momentan, um das zu sagen. Ne? Also, ich glaube, Clemens steht auch mittlerweile in den Top 25 der Averages auf der Pro Tour und spielt auch einen Schnitt von 95. Das ist das Beste, was er so je gespielt hat. Also, es sind halt so ein bisschen die Ergebnisse, die wie im letzten Jahr noch so ein bisschen, ne, das Salz in der Suppe sind.
Ich würde sagen, wir können von hier aus guten Übergang machen zur Development Tour, die stattgefunden hat am vergangenen Wochenende in Leicester auch, weil da konnten gerade Leon Weber und Dominik Grülich, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt hatten, entsprechend auch Erfolge sammeln. Dröseln wir es von vorne auf. Development Tour 6, Beaugreaves. Ja, okay. Die gewinnt den dritten Titel in dieser Saison, schlägt Henry Coates mit 5 zu 3 im Endspiel, 100,68, hebt sich den besten Average fürs Endspiel auf. David Schlichting steht im Achtelfinale und viel mehr war das nicht aus deutscher Sicht, aber dann Development Tour 7, Ryan Branley schlägt Dominik Grülich mit 5 zu 4 im Finale. Grülich Matchstarts vergeben. Nicht das erste Mal, auch das sei erwähnt. Kein weiterer Deutschsprachiger unter den letzten 32.
Ja,
Development
muss,
Tour
oder ich
8,
kann dazu zumindest
ja.
sagen, bei Grülich, vielleicht ist es ein guter Moment, schon mal einzuhaken, weil wer die Matchstarts im Finale hat, muss auch die Matchstarts davor, finde ich manchmal sehen, so in den letzten 64, bin so seinen Weg nochmal durchgegangen, lag er 2 zu 3 hinten, spielt dann 15 und 17 Darts, checkt 70 und 74, auch unter den letzten 16 dann 18 Darts im Decider, wo er auch 64 wegcheckt, im Viertelfinale ist er 3 zu 4 hinten und spielt zweimal 13 Darts. Also, möchte nur sagen, in dem Turnierverlauf alleine waren auch drei, vier Spiele dabei, wo durchaus es in eine andere Richtung gehen kann, wenn Dominik nicht die Qualität hätte. Zugegebenermaßen,
Ja.
aber auch, muss man natürlich sagen, ein 21-Dart-Break im Decider des Finals dann zu kassieren ist bitter, aber ist ja dann im Verlauf des Wochenendes sogar noch korrigiert
Ja.
worden.
Genau. Der Samstag begann erstmal mit einem Turniersieg vom nicht unbedingt so bekannten Patrick Williams, der Nathan Potter mit 5 zu 2 im Endspiel schlägt. Das war so die zweite Reihe, die da an dem Tag ein bisschen aufgetrumpft hat, weil einige aus der oberen Region der Rangliste früh ausgeschieden waren. Halbfinale für David Schlichting, sein bestes Ergebnis bei einer Secondary Tour der PDC. Da war unter anderem auch eine 94 dabei, also der Sprung dann auch mal in diese Gefilde. Dominik
Persönliche
Grülich,
Bestleistung, meine ich
Viertelfinale
auch.
erreicht. Ja, genau. Bitte?
Persönliche Bestleistung meine ich auch im
Ja, ja.
PDC-Bereich.
Viertelfinale hier wieder für Dominik Grülich. Und dann Development Tour Nummer 9. Owen Bates gewinnt hier den Titel mit 5 zu 2 im Endspiel gegen Leon Weber. Das ist dann das nächste Ausrufezeichen, was ein Deutscher an der Stelle setzt. Ein Viertelfinale für Janis Barkhausen und ein Achtelfinale für Liam Mendel-Lawrence. Möchtest du da irgendwie.
Gerne, gerne bei den Finalisten des morgigen Tages.
Okay, also du möchtest dann nochmal über das natürlich letzte Turnier des Wochenendes sprechen. Am Sonntag, deutsches Finale, Dominik Grülich, ja, rasiert Leon Weber mit 5 zu 0 im Finale, spielt unter anderem eine 107 im Turnierverlauf, im Finale eine 99. Weber knackt in 7 von 8 Spielen die 90 und schlägt im Viertelfinale Beau Greaves. Also das ist eigentlich ein Turnier, das sich beide einrahmen können, jetzt mal abgesehen von Leon beim Finale.
Ja, der jetzt genau auch irgendwie auf diesen Titel auf der Development Tour wartet, aber wir hatten ja Dominik Grülich Anfang des Nee, Anfang des Jahres, letztes Jahr, ich weiß es gar nicht. Wir hatten ihn zusammen auf jeden Fall hier im Podcast und hatten dann auch gesagt, so, ey, so ein Development-Tour-Titel, das ist doch vielleicht das Ziel für dieses Jahr. Und dann passiert dir das am Freitag wieder mit diesen vielen Matchstarts und es dann so in diesem letzten Turnier am Sonntag besser zu tun, ist ja einfach eine mega coole Geschichte. Und ich bin ganz froh, dass du selber über Leon Weber und 7 von 8 mal über 90 sprichst. Hatte ich mir nämlich gar nicht rausgesucht. Aber wenn man sich auch wirklich die Namen anguckt, auch im Turnier davor schon, wo er das Finale erreicht hat, da schlägt er einen Sebastian Biawetzki, also auch Tourcard-Holder, Julian van der Velde, Ryan Brandley, den Sieger vom Freitag, Robin Radloff, anderen deutschen Spieler, wo er einen 96er-Schnitt braucht, um 4:3 zu gewinnen, und davor noch Dominik Grülich. Also, das war der Weg von Leon Weber bei einem Development-Tour-Turnier, ne? Also Grülich, Brandley, van der Velde, Biawetzki und im Finale dann gegen den Tourcard-Holder Owen Bates, um mir überhaupt ein Finale zu erreichen. Und das zu tun, wieder, trotz all der Widrigkeiten, 6, 7, 8, die Events sind nicht so gut gelaufen und dann eben zu sagen, nö, ich erreiche jetzt das Finale. Vielleicht ist es auch genau diese Leistung gewesen, dass er sich heute am Mittwoch gesagt hat, ey, für ein European Tour Event qualifiziere ich jetzt mich aber und habe noch mal eine zweite Luft. Ja, finde das sehr beeindruckend und dann macht er auch nicht irgendwie den Paul Kron aus dem letzten Jahr, der als Tourcard-Holder von der Auslosung komplett hops genommen würde und irgendwie bei jeder Niederlage fast 90 spielt, hat sich Leon Weber hier vorgenommen, mir passiert das nicht.
Der Blick auf die Rangliste vielleicht noch. Beau Greaves klar vorne mit 9.200 Pfund, Owen Bates mit 7.000 auf der 2. Und dann haben wir schon Dominik Grülich, der hier 4.850 Pfund eingespielt hat. Ryan Brandley unmittelbar dahinter. Biawetzki auch in dem Bereich. Und dann haben wir noch Leon Weber auf der 12. Jannis Barkhausen auf der 22, David Schlichting auf der 29, also schlecht, also insgesamt kein schlechtes Gesamtbild so.
Ne, überhaupt nicht.
Und dann machen wir noch kurz einen Sprung in unsere allseits beliebte Kategorie Dart aus aller Welt. Führt uns zunächst einmal nach Göteborg. Da fand die Nordic and Baltic Tour mit zwei weiteren Turnieren am vergangenen Wochenende statt. Turniere 3 und 4 in dieser Saison. Und ja, neuer Name, Valtas Melderis aus Lettland schlägt Johan Engström und gewinnt seinen ersten Titel. Am nächsten Tag steht er dann auch nochmal im Finale und unterliegt da dann Marco Kantele aus Finnland, dem Evergreen könnte man sagen, mit 2:6. In der Rangliste ist aber Melderis jetzt Erster vor Oskar Lukasiak. Das wäre doch mal interessant, wenn der das durchzieht und zur WM kommt. Aber da wäre dann natürlich wieder die Frage. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nordic und Baltic irgendwas kürzen.
Glaube ich auch nicht, aber ist ja dann auch mal Kandidat wieder Richtung World Cup sicher
Ja,
für
ja.
Madras
Ja, ist immer interessant, ne, wenn dann einfach bei gewissen Nationen was entsprechend vorangeht. So,
Ich glaube, beim letzten Mal hatten
und
wir
da nicht nur
Finnland
so ein.
irgendwie so, die plötzlich zwei, drei Namen aufwerfen. Und hier ist das ja
Ja.
auch ganz schön. Ich meine, gut, ist jetzt Mitte 40 oder Anfang 40 ist jetzt auch nicht der Young Gun, der jetzt auf die Tour kommt und noch zukünftig vielleicht der große Weltmeister
Ja.
ist, aber immerhin.
Also da muss ich jetzt ja fast wieder wie Shorty in alten Zeiten schwelgen. Ich werde das nie vergessen in Sindelfingen European Tour, wie die ganze Halle so im Island-Style Ulf, Ulf gerufen hat für Ulf
Ulf
Seder, der
Zeder,
dann
ja.
tatsächlich, ja, der dann tatsächlich das Achtelfinale, glaube ich, erreicht hat. Und das ist ein, ja, ein Charakter gewesen, der leider Gottes auch viel zu schnell wieder verschwunden ist. Was macht eigentlich Ulf Seder? Ich weiß es nicht.
Oh, das ist in
Naja.
der nächsten Folge Short Leg.
Ja.
Jetzt hast du was zu tun, Kevin. Tut mir leid.
Oh Gott, oh Gott. Also, ich finde, wir können auch noch mal gucken, wer sich für die European Tour da qualifiziert hat. In der Nordic and Baltic, da hat sich Johan Engström für München qualifiziert. Teemu Haju, da war dann wieder ein angesprochener Finne. Der ist in Bremstetten, Graz Bremstetten, wie auch immer, dabei. Und dann haben wir nochmal Johan Engström, der wird in Sindelfingen die Nordic- und Baltic-Region vertreten. Dann war am vergangenen Wochenende auch das Vier-Nationen-Turnier in Assen. Das ist mit Beteiligung der Niederlande, Deutschland, Belgien und Luxemburg. Da hat die Niederlande die Gesamtrangliste klar vor Deutschland für sich entschieden. Frank Bruns hat da das Endspiel erreicht im Herren-Einzel. Nico Blum stand im Halbfinale. Im Einzel der Damen gewinnt Lisa Zollikofer, schlägt Lerina Riedbergen. Das Halbfinale erreichten hier Monique Lessmeister und Julia Sieg. Im Einzel der Jungs ein Halbfinale für Leopold Averbeck. Und bei den Mädchen standen im Viertelfinale Miriam Mund und Marie Huber. Soweit denke ich dazu. 16 Spielerinnen und Spieler waren da in den verschiedenen Kategorien mit dabei aus Deutschland. Nico Blum hat sich da, glaube ich, auch sehr gefreut, dass er mal wieder für Deutschland spielen darf, soweit ich das mitbekommen habe. Und dann wollen wir zum Schluss nochmal die Schleife mit der Premier League machen, einfach weil dieser Podcast wohl so passend zum Spieltag in Berlin, der jetzt stattfindet, an diesem Donnerstag erscheint. Blicken wir einmal zurück auf die Woche davor, achte Runde in Newcastle. Nun ja, Luke Littler schlägt Luke Humphreys mit 6 zu 1. Dabei reicht ihm ein 93er Average. Sein vierter Tagessieg, er gibt nur 4 Legs ab. Unter anderem ein 6 zu 0 gegen Stephen Bunting mit 110er Average. Rob Cross schlägt da 6 zu 3 im Halbfinale. Ja. Soll ich dich jetzt fragen, wird es allmählich langweilig oder ich
Die Frage
ist
ist, hört
schon,
man ja
hat jetzt,
jede Woche irgendwo.
ja, hat jetzt schon 26 Punkte nach 8 Spieltagen auf dem Konto. Also wenn der das so durchzieht entsprechend, das ist ja schon, also da gehen einem ja die Superlative, anders gesprochen, auch aus.
Ja, schön ist, die Premier League lebt dann ja nicht davon, dass einer auf Platz 1 enteilt. Also es gab ja viele Erstplatzierte, die schon mal die Premier League dominiert haben. Und ich glaube, der Kampf dahinter ist dann schon das, worauf man sich eher fokussieren darf. Aber du sagst schon 26 Punkte, ne? 18 Punkte für den zweitplatzierten Humphreys. Und dann entsteht da so dieser Vierkampf zwischen MVG, Price, Cross, Aspinall. Ich glaube, das ist auch das, was wir hier die nächsten Wochen jedes Mal fröhlich zu bereden haben. Im Zweifel dann immer begleitet von Tagessiegen des Luke Littler, aber ist auch schon eine erstaunliche Serie, wie viele Finals der jetzt dann auch in der Premier League an diesen Abenden schon gespielt hat, dass in dieser Modus auch nochmal zusätzlich zu liegen scheint. Ich meine, Ian White schafft das ja auch dann auf der Tour oder im Viertelfinale gegen Scott Williams bei Players Championship 10. Da geht dann auch mal die Puste aus. Das scheint in der Premier League einfach ja nicht der Fall zu sein. Wenn es doch mal so ist, dann sind die anderen nicht da und ja,
Da war
es
was
kommt
drin.
keiner dran. Es kommt keiner dran aktuell.
Da war was drin für Luke Humphreys in diesem Finale.
Der
Startet nicht
6-1
gut,
verliert, ne?
verpasst viele
Aber
Doppel. Ja,
immer einen auf
also.
Doppel verpasst und Littler kann aufräumen.
Tja, Halbfinale für Cross und Aspinall. Aspinall verspielt 4:2 Führung gegen Humphreys. Schwacher Auftritt von Price, nur 86, scheidet im Viertelfinale aus. Bunting weiter sieglos, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, dass er nicht ganz so viel falsch macht. Diesmal wieder 102er Average und verloren. Tja, hat auf der Pro Tour immer wieder seine Momente, aber in der Premier League platzt der berühmte Knoten einfach nicht. Die beschriebene Tabelle: Littler 26 Punkte, Humphreys 18, Van Gerwen 13. Price 12, Cross 12, Aspinall 10. Dann kommt das Loch zu Chris Doby, der mit 5 Punkten Siebter ist, und Stephen Bunting tatsächlich mit 0. Spieltag in Berlin. Da ist von 12.000 Zuschauern die Rede. Ich weiß nicht, wie die Arena mittlerweile heißt, wer jetzt mittlerweile Geld bezahlen darf, dass er oder sie da jetzt irgendwie der Namensgeber ist, ist mir auch wurscht. Es geht sogar eine Stunde früher los, habe ich mir sagen lassen. Das ist vielleicht wichtig. Viertelfinalpaarungen: Nathan Aspinall gegen Stephen Bunting, Luke Humphreys gegen Rob Cross, Chris Doby gegen Luke Littler und Michael van Gerwen gegen Gerwin Price. Das ist vielleicht das würzigste Duell.
Ja, kann durchaus so beschrieben werden, weil ich meine, jetzt der letzte Spieltag war natürlich geprägt durch dieses Spiel von 1 gegen 8, 2 gegen 7 und so weiter, was es dann an Spieltag 8 und Spieltag 16 dann jedes Mal jetzt in der Premier League so gibt und wo es dann in diesem Fall auch noch ausgerechnet so war, dass sich die Nummer 1 und 2 dann auch weiterhin abgesetzt haben, während es dazwischen dann schon mal gefunkt hat, also Espinel mit dem Sieg gegen Van Gerven zum Beispiel und das kann natürlich dann auch hier Gervin Price gelingen und dann haben wir plötzlich dann ganz offenes Feld wieder, dass Van Gerven eben jetzt nicht diesen Anschluss halten kann an die Top 2. Ich glaube, das wird er auch eigentlich so im Sinn haben, dass er diesen Anschluss halten will und nicht einfach sagen will, Littler und Humphries, die sind
Selbstverständnis, da
weg.
reden wir ja auch, ne?
Ja. Aber Price ist jetzt vielleicht auch nicht aktuell derjenige, den man, ja, wo jetzt Van Gerven denkt, da bügel ich mal drüber und dann ist das schon wieder geschehen. Also sicherlich das Duell Littler gegen Humphries als Finale ist natürlich wieder möglich. Schreit mich auch schon wieder irgendwie so ein bisschen an, aber sehen wir dann, was passiert in der Uber-Arena übrigens, um hier Dauerwerbesendung, Shortleg und so weiter.
Shortleg heißt demnächst wahrscheinlich auch anders, ne? Also wenn Sport 1 seinen Sendernamen ändert, dann müssen wir uns natürlich auch was überlegen. Wie auch immer. Also, sonst noch irgendwas zur Premier League? Wahrscheinlich nicht, ne? Wenn es nicht Berlin wäre, dann hätten wir wahrscheinlich schon längst drüber gebügelt.
Oh, will ich jetzt ja nicht sagen, aber Bunting natürlich gegen Espinel, das ist die große Chance nochmal. Ich glaube, beim letzten Mal hat auch Espinel sein bestes Premier League-Spiel bis dato dann gegen ihn abgeliefert. Jetzt ist Espinel in der Saison drin.
Ja.
Das ist ja wieder, ne? Also so ein Tagessieg kann natürlich nochmal alles durcheinander würfeln, aber vielleicht wirklich letzte Abfahrt für Stephen Bunting hier in Berlin.
Ja, letzte Abfahrt Berlin. Letzte Spur Berlin ist, glaube ich, auch
Auch wieder mit
ein
Uber, ne?
Krimireihe.
Also letzte Abfahrt und so weiter. Also.
Ja, für
Wir's wollen oder
Bunting
nicht, aber wir
natürlich,
packen
wenn.
aus.
Nee, aber weißt du, wenn Bunting jetzt, du hast schon recht, wenn der jetzt hier einen guten Run hätte und in der Rückrunde nochmal was aufrollt, aber ich weiß nicht, ob der Zug, um da dann wieder die Metapher zu haben, ob der Zug in Richtung Playoffs, ich sehe den da hinten schon gar nicht mehr.
Ja, fällt mir auch schwer. Viel Fantasie braucht man da.
Ich wollte gerade sagen, fällt dir nichts mehr zu ein.
Ich habe mich gerade gefragt, wo ich den Zug in der Wohnung sehen sollte, aber naja.
Ach ja. Ja, dann bleibt uns nur noch die Vorschau auf das, was uns dann am Wochenende und so weiter erwartet. Freitag bis Sonntag, International Darts Open in Riesa. Überraschenderweise, auch weil viele schon in Berlin sind und dann keinen großen Weg mehr haben, halten sich die Absagen, glaube ich, sehr in Grenzen der Top-Top-Spieler aus deutscher Sicht. Schindler dabei, Springer dabei, beide als Pro Tour Qualifier. Host Nation sind dann, Moment, Nico Springer hat sich über die Pro Tour qualifiziert. Daniel Klose ist dabei. Paul,
Paul
Moment,
Goya.
Paul Goya, so
Ist
heißt
es?
er, genau. Patrick Klingelhöfer und Kevin Knopf. Also auch eine interessante Mischung von arrivierten Kräften über Spieler, die man vielleicht nicht ganz so oft sieht. Und ja, Riesa, ja tatsächlich, man glaubt es kaum, schon eine ganze Weile etabliert im European Tour Kalender seit, ich glaube, mindestens 2016 oder sogar früher. Wie
Ich würde fast
schön,
sagen, früher,
Rauchbomben,
aber
die
sag.
gezündet wurden, als Max Hopp irgendwie mal da eine Runde weitergekommen ist. Das werde ich nie vergessen.
2016 war mein erstes Jahr und Dragutin Horvat im Viertelfinale von Riesa. Das
Ja.
ist eine, das war quasi meine erste lebhafte European Tour Erinnerung. Also von daher vor irgendwie 3.500 Leuten Zuschauerrekord Samstagabend. Brazzo sei
Ja,
gegrüßt an
und
dieser Stelle.
du warst da?
Nee, das war quasi das erste Event, wo ich so richtig in der Dartszene so gedacht habe, so jetzt kommt, jetzt
Okay.
will ich es aber wissen und jedes Turnier gucken und vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht ist es auch nur die erste Erinnerung, aber irgendwo da
Ja,
im September
weißt du,
2016 oder so.
ja, das ist richtig, weil es ist das erste Turnier, das ich für daten.de gecovert habe.
Sehr geil. Okay.
Und Menzo Suljovic der irgendwie 12 Matchstarts übersteht. Und dann Kim
Kim
Heibrechts
Heibrechts.
schlägt, der sich im, ja, der sich im Nachhinein auch über irgendwas wieder beschwert hat. Das ist ja, nun gut. Schön, in Erinnerungen zu schwelgen, finde ich schön. DDV-Bundesliga hätte ich auch noch anzubieten am Samstag. Dann haben wir noch die DPA-Tour. Also in Australien wird da Turniere 7 bis 9 gespielt. Und dann 8. 9. April. Da geht es dann weiter Dienstag und Mittwoch auf der Pro Tour wieder in Leicester. Warum auch nicht? Und danach gibt es uns wieder, also irgendwelche Zusammensetzungen von uns vier, so wie das eben immer ist, mit Shortleg Kompakt, präsentiert von Bulls, auch nächste Woche wieder mit dem aktuellen Geschehen. Danke fürs Zuhören. Moritz, möchtest du noch irgendwas in Erinnerung?
Mir fällt jetzt kein weiterer Gag für irgendwas mit Fahren und ne, Abfahrt ein, aber
Okay.
ich glaube, die nehmen wir jetzt.
Wir die Türen schließen selbsttätig. Wir hören uns nächste Woche und bleibt uns gewogen und der nächste Halt ist immer der beste. Ne? Bis bald. Tschüss.